Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigttext heute steht in Jesaja 52, also beginnt in Jesaja 52 und umfasst dann das ganze Kapitel 53. Also Jesaja 52, 13 bis 53, das ist der logische Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich gesetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Der tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, weil bei den Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu schlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und um der Mühsal seiner Seele willen, wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Soweit der Text. Dies ist vielleicht nicht der unbekannteste Text und vielleicht auch in der Weihnachtszeit ein Text, der öfter zitiert wird, nun darüber gepredigt wird oder ob er in Zitaten vorkommt. Jedenfalls haben wir es in dieser Passage mit einem gewaltigen Text zu tun und ich habe mir nicht zur Aufgabe gestellt, in der Zeit dieser Predigt diesen Text vollkommen auszulegen und alle Aspekte hier zu berücksichtigen. Dafür gibt es einfach viel zu viele Querverästelungen, Verweise und Erkenntnisse. Die Hauptbetonung heute soll auf den Erfüllungen liegen dessen, was wir in diesem Text hier verheißen haben. Aber zunächst vielleicht einmal etwas über das Buch Jesaja. Wir sind ja heute im Alten Testament gelandet und erfahrungsgemäß sind die Bücher des Alten Testaments weniger bekannt als die des Neuen Testaments. Und in den kürzeren Büchern des Neuen Testaments, dann stehen die Adressate wenigstens schon mal drüber und man hat den ersten Gedanken erfasst. Und wenn man dann noch weiß, wo dieses Buch geschrieben wurde, in welchem Zusammenhang, gerade bei den Briefen, ist das sehr hilfreich. Hier bei Jesaja haben wir es mit einem Propheten Gottes zu tun. Und vielleicht sollten wir zu Beginn etwas über Jesaja erfahren. Keinen kompletten Lebenslauf. Jesaja hat ein sehr langes und sehr wirkungsintensives Leben gehabt, hat viele Dinge uns weitergegeben, hat sehr viele Dinge von Gott geoffenbart bekommen, die wir dann in dem Buch Jesaja finden. Dieses Buch Jesaja wurde geschrieben etwa in der Zeit 740 bis 700 vor Christus. Also in einem guten Abstand zu dem, über was hier vorausgesagt wurde. Das ist etwa auch so die Wirkenszeit, in der Jesaja wirkte. Jesaja selbst wird aufgrund der vielen Offenbarungen, die wir in dem Buch Jesaja finden, auch König der Propheten genannt. Es ist nicht umsonst so, dass er in den Prophetenbüchern auch eine ganz besondere Rolle hat. Und manchmal wird er sogar auch noch, ich denke sehr freundlich, der Prophet des Evangeliums des Alten Bundes genannt. Und das Buch Jesaja auch das Evangelium des Alten Bundes beschrieben. Und ich habe sogar einen ganz interessanten Satz gefunden, dass es wohl in der frühen Kirche so sein muss, dass für Neubekehrte auf die Frage, welches Buch sie denn am Anfang studieren sollten, sehr oft das Buch Jesaja genannt wurde. Dass man sehr oft in der Ausbildung junger Gläubiger das Buch Jesaja zur Hand genommen hat. Einfach, weil man in diesem Buch, das ist ja nicht kurz, aber sehr, sehr lehrreich, sehr umfassend und sehr leicht auch zu verstehen an vielen Stellen. Was für Neubekehrte gut ist, dachte ich mir, das ist auch auf jeden Fall gut für jemanden, der länger im Glauben steht. Und gerade diese Passage, in die wir heute einsteigen, in dieser Wortbetrachtung, die ist ja eine, die sehr viel Erkennbares wiedergibt. Damals, als Jesaja lebte, gab es auch ein politisches Umfeld, in dem er sich bewegte. Israel war etwa 931 vor Christus in zwei Königreiche geteilt worden. Es gab das Nordreich. Nordreich waren 10 Stämme, im Südreich 2 Stämme. Das Nordreich hatte die Hauptstadt Samaria und wurde unter anderem auch Samarien oder Samaria genannt oder auch Israel. Im Südreich gab es die Hauptstadt Jerusalem und in diesem Südreich lebten nur 2 Stämme. Also stand 10-2 für das Nordreich, dort lebten 10, im Südreich 2 Stämme. Aber diese 2 Stämme, die waren in der Linie der Davidschen Königsdynastie. Dort waren die Stämme Juda und Benjamin. Und die Hauptstadt dieses Südreiches, die wurde auch Juda genannt. Und das Südreich durchaus auch Judäa. Also wir finden all diese Bezeichnungen wieder. Jesaja, unser Prophet, von dem wir heute leben, der lebte im Süden. Der lebte im Südreich. Um Israel herum, um das Nord- und das Südreich, gab es im Norden das Assyrische Reich, das in dieser Stadt, die in dieser Zeit die Hauptstadt Ninive hatte. Ninive ist ja auch relativ bekannt, gerade durch das Buch Jona. Im Süden lag das Ägyptische Reich und man kann sagen, dass in der Zeit Babylon immer stärker wurde. Als Jesaja lebte und wirkte, wuchs Babylon richtig gut heran, es blühte auf. Und in dieser Periode sagte Jesaja auch voraus, dass Babylon Juda in die Gefangenschaft nehmen wird. Soweit zum Umfeld aus dem Buch Jesaja. Auch da gibt es sicher sehr viel noch zu sagen, aber um das Ganze einschätzen zu können, denke ich, reicht das erstmal, um die Zeit zu erfassen, um zu wissen, wer war Jesaja. Im Buch Jesaja haben wir eine sehr interessante Linie, in der wir den Text von heute auch sehen sollten. Diese Linie sind die sogenannten Lieder vom Gottesknecht. Also es gibt in dem Buch Jesaja mehrere Passagen, in denen von dem Gottesknecht die Rede ist. Und zwar haben wir das einmal in Jesaja 42, in Versen 1 bis 9, dann nochmal in Jesaja 49, dann in Jesaja 50 und ganz am Ende diese Passage, die wir kennen, Jesaja 52 bis Jesaja 53, also 52, 13 bis 53 Ende. Auch hier in dem Text, in dem wir uns heute befinden, ist von dem Gottesknecht die Rede und es ist durchaus in der Reihe der Lieder, der sogenannten Lieder vom Gottesknecht zu sehen. Alle diese Texte sind sehr zu empfehlen, sind in der Regel sehr imposant und weisen sehr, das war sehr in Anführungsstrichen, aber wenn man mehr als eindeutig sein kann, dann vielleicht sehr eindeutig, aber derart klar auf Jesus hin, dass man das vielleicht als die deutlichsten Offenbarungen auch des Alten Testaments bezeichnen kann. Unser Text in Jesaja 53 steht am Ende dieser Reihe und ich denke, das hat auch seinen Sinn und es ist vielleicht auch der Höhepunkt in diesen Gottesknechtsliedern und in der Deutlichkeit der Verheißung auch in einer Sonderrolle zu sehen. Im weiteren Verlauf dachte ich mir, auch wenn das heute keine Bibelstunde ist, aber in diesem Text, den wir heute behandeln, lohnt es sich wirklich, einmal durch den Text zu gehen und zwar mit einer ganz besonderen Brille. Mit der Brille, was wird uns in Jesaja 53 gesagt oder diesen drei Versen aus 52 und was und wie und wo haben wir das denn erfüllt im Neuen Testament? Und ich würde das gerne sehr dezidiert durchgehen und ich hatte ja schon gesagt, den Hinweis darauf, die Bibel zu nehmen. Es lohnt sich wirklich nachzuschauen, wo diese Dinge, die in Jesaja 53 vorausgesagt sind, dann auch wiederzufinden sind. Manchmal ist es so deutlich und so klar, dass wir an der Stelle ja fast erschrecken, wie klar und wie detailliert diese Voraussagen sind. Ich möchte gern mit Jesaja 52 mit dem Vers 13 beginnen. Dort heißt es, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das scheint uns vielleicht im ersten Augenblick schon klar, aber als Parallelstelle dazu habe ich Philipper 2, den Vers 9, rausgesucht. Also wenn ich diese Stellen aus dem Neuen Testament angebe, werde ich mich jetzt beschränken auf ein oder zwei, die ich dann so mal über diese Verbindung stelle. Oft sind es einfach noch mehr. Wer eine Bibel mit Referenzen hat, der findet noch Alternativen dazu oder einfach aus den Erfahrungen das auch abgleichen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Philipper 2, Vers 9 heißt es, dort in dem Philipperbrief von Paulus zusammengefasst, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Also dieses Erhöhtsein, von dem in Jesaja 52 hier die Rede ist, das wird genauso im Neuen Testament aufgegriffen. Das bezieht sich zum einen auf die Kreuzigung Jesus, bei der er tatsächlich auch physikalisch erhöht worden ist. Das bezieht sich auf der anderen Seite aber auch darauf, dass Jesus als der König in seinem Wert und in seinem Namen, der Name ist, über allen anderen Namen steht und in diesem hoch erhoben sein, ja, oder dieses hoch erhoben sein ist sogar noch in Philipper 2 so beschrieben worden, deswegen fand ich diese Passage sehr gut, dass es heißt, Gott, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm diesen Namen verliehen. Also der Name des Retters, Der Name des Hocherhobenen ist ein verliehener Ehrentitel, den ihm der Vater verliehen hat. Gehen wir ein Vers weiter. Jesaja 52, 14 heißt es: Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Das habe ich jetzt verbunden auch noch mit Jesaja 53, 2, also einen kleinen Sprung. Dort heißt es, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dem dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden haben. Als Parallele dazu können wir sehr schön, es ist sicher kein schönes Ereignis, aber die Parallele ist schön und deutlich und klar, sehen, wie Jesus vor der Kreuzigung gedemütigt und verunstaltet wurde, und das auch durchaus äußerlich und auch äußerlich mit den Zeichen. Wenn wir nach Markus 15 gehen, die Passage ab Vers 17, also Markus 15, dort heißt es: Und sie legten ihm ein Purpurgewand an und flechten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Ein Vers ausgelassen, in Vers 19 geht es weiter: Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an. Und sie beugten die Knie und huldigten ihn. Das Huldigen hier ist purer Spott gegen den gedemütigten Jesus, den man auch körperlich angegriffen hat mit seiner Dornenkrone auf dem Haupt. Und angespuckt und geschlagen musste er dann sein Kreuz tragen, bis er zusammengebrochen ist. Als nächste inhaltlich zusammengehörende Verse bis Jesaja 53, 1 und 3, also die beiden Verse drumherum genommen. Dort heißt es: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Vers 3: Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesus hat sicher in seinem Leben, als er auf der Erde war, viel Widerspruch, viel Ablehnung erlebt. Und ein Beispiel in Johannes 12, ab Vers 37, Johannes 12, dort heißt es: Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort, und jetzt wird sogar auf Jesaja Bezug genommen, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Und dann gibt es eine sehr schöne Erklärung in Johannes 12, Vers 41. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also dieser Bezug hier aus dem Kapitel 53, der war völlig offensichtlich, als Jesus dann auf der Erde war, für Johannes, der hier geoffenbart vom Heiligen Geist sagt: Ja, Jesaja war derjenige, der die Herrlichkeit Jesu sah. Jesaja hat in seinen Worten nicht beschrieben, was er für geeignet erhielt, was er für sein Volk für Balsam hielt, sondern er hat wirklich das beschrieben, weil er die Herrlichkeit Jesu sehen konnte. Und vielleicht dürfen wir da nicht nur das Optische sehen können, sondern so, dass Jesaja wirklich dieser Jesus vor Augen stand. Dass er ihm greifbar nah war, dass er so nah war, dass er das, was er über Jesus geschrieben hat, aus innerster, tiefster Überzeugung schreiben konnte. Dass Gott ihn so ergriffen hat, dass er niedergeschrieben hat, was ihm wie vor Augen stand. Was ihm wie ein Bild war, wie greifbar. So stark kann eine Verheißung einen Menschen einnehmen. Und wenn wir durch diese Passage durchgegangen sind, möchte ich durchaus auch noch eine Beziehung herstellen zu den Verheißungen, die wir heute so haben und die wir für die Zukunft haben. An dieser Stelle ist es mir am wichtigsten zu betonen, einfach mit welcher Klarheit Jesaja schon in einer Zeit, wo es noch galt, 700 Jahre abzuwarten, diese Vorausschau auf Jesus hatte. in welcher Intensität Gott seine Verheißungen den Menschen mitteilt. Manchmal stehen wir vielleicht in der Gefahr, bei der Fülle der Worte, bei der Fülle der Dinge, die passieren, dass ein einzelner Vers, ein einzelner Satz dessen, was wir in der Bibel lesen, vielleicht in dieser großen Informationsflut untergeht. In der Gefahr standen die Menschen zu allen Zeiten, die irgendwo von Gott etwas geoffenbart bekommen haben. Abraham in seinen Offenbarungen, er hat ein kompliziertes Leben zu leben mit vielen Rindern, mit viel Personal, mit einem großen Tross, mit dem er durch die Gegend gezogen ist, mit Familienproblemen, mit Eheproblemen mit seiner Frau und mit vielen Dingen, die auf ihn einprasselten. Und die Frage ist, wie gehen wir mit den Verheißungen um? Und hier in Johannes 12 finde ich gerade diesen Rückblick sehr ermutigend. Der heißt, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dieser Mensch, von dem er redete, war kein auf Papier gebundene Offenbarung. Es war keine metamorphe Gestalt, also eine Gestalt ohne Form, ohne Sinn, ohne Ende, ohne Anfang, die irgendwo da schwebte, die man einbinden muss, sondern sie war für ihn greifbar. Und für mich an dieser Stelle komme ich auch immer wieder zu der Überzeugung, dass man nicht unbedingt alle Details kennen muss, um tatsächlich etwas zu sehen und zu wahrzunehmen, was vor einem steht. Und gerade bei Offenbarungen Gottes. Wir haben ja oft den Anspruch, dass wir dann noch mehr wissen wollen. Dass wir, wenn wir schon was wissen, das Ganze irgendwo doch noch ergänzen wollen, so dass wir sagen, naja, Gott hätte doch eigentlich da noch das und das dazu sagen können, dann wäre es mir doch viel klarer. Ja, da liegt so ein kleiner Vorwurf gegen Gott drin. Manchmal ist es so ein innerer Aufruhr, der sagt eigentlich, naja, hätte ich es ja verdient, noch mehr zu erfahren, dann wäre es mir doch viel leichter. Die Dinge, die wir verstehen, die Offenbarungen, die wir haben, die stehen manchmal deutlicher vor uns, als wir denken. Wir sind nur von unserer Informationsflut oft so überrollt, von unserem Tagesgeschäft so eingespannt, dass wir vergessen, ruhig und langsam auf das eine oder andere einzugehen. Ich glaube, es gibt sogar Menschen, für die ist es fast unerträglich, wenn man einen Text langsam liest. Ihr müsst es mal beobachten, wenn ihr sehr, sehr langsam lest. Dann werden die Menschen unruhig. Fangen sie an, mehr zu wollen, weil sie es gewohnt sind, sehr, sehr viel aufzunehmen, sehr schnell aufzunehmen. Und in meinem frühen Glaubensleben habe ich immer gern einen Satz gesagt, so um mich selbst zu beschreiben. Der war so etwa, ich sagte immer, während ich auf dem Fahrrad durch die Welt rase, läuft Jesus gemütlich über den Planeten. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich strampel mir einen ab, ich bemühe mich sehr, aber es entfernt mich mehr von Jesus, als dass es mich zu ihm bringt. Und gerade wenn wir uns in Gottes Wort bewegen, finde ich, ist diese Gefahr unheimlich groß, dass man denkt, es muss jetzt unheimlich viel kommen, man muss eine richtige Fülle haben, um mit dem gleichen Informationsbedarf gedeckt zu sein, wie in unserem täglichen Leben. Lasst uns weitergehen in Vers 4, Jesaja 53, Vers 4. Dort heißt es, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Zu diesem Vers könnte man sicher sehr, sehr viel aus dem Neuen Testament zitieren, als Parallelstelle. Die Briefe eignen sich immer ganz gut für die Zusammenfassung dessen, was wir in den Evangelien doch dann breit erklärt haben. Und deswegen sind sie hier vielleicht geeigneter dafür. Zwei Stellen dazu. Römer 4, Vers 25. Dort heißt es, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und vielleicht noch eine Stelle aus 1. Petrus 2, Berücksichtigung dessen, dass wir in dem Jugendkreis gerade 1. Petrus machen und bald diese Verse kommen, als Hilfe für die nächste Bibelarbeit. In 1. Petrus 2, Vers 24, dort heißt es, geredet ist von Jesus, das heißt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Was für ein komplizierter Satz. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, oder wenn man den Satz als Hauptsatz formulieren will, durch dessen Striemen seid ihr geheilt worden. Das Leiden, das Schlagen, dass Jesus die Sünden auf sich genommen hat und dort auf das Kreuz hinaufgetragen hat, das war angekündigt. Angekündigt 700 Jahre vorher, mit einem Detailgrad, der uns vielleicht, wenn wir von hinten nach vorne schauen, gar nicht mehr erschreckt. Aber hätten wir das im Ohr gehabt, wie genau dort angedeutet ist, dass er unsere Schmerzen, dass er unsere Leiden auf sich geladen hat. Interessanterweise kann man durchaus diese Passivkonstruktionen, wer lädt was hier auf wen, wer trägt was, wie, wohin, genauso in dieser Abfolge im Neuen Testament finden. So als würde einer beschreiben, wie wird ein LKW beladen, wie fährt er an die Stelle und wie parkt er dann dort und am Ende steht er, wird aufrecht stehen. So in etwa erscheint uns das mit dem Kreuz dann manchmal, wo es heißt, da sind die Schmerzen, da sind das Leid, da sind die Sünden auf diesen Retter geladen und dann ist da das Kreuz, an das alles genagelt wurde. Also dieser sehr komplizierte Satz in 1. Petrus 2, 24 ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung dessen, dass Jesus persönlich unsere Sünden an seinem Leib wirklich körperlich selbst an das Holz hinaufgetragen hat und eben mit dem Ziel, damit wir den Sünden abgestorben sind. Dadurch erzielt, dass er die Striemen und die Strafen abbekommen hat von dem, was wir eigentlich verdient haben. Und genau das, was in Jesaja hier noch angekündigt wurde, genau das ist passiert. Weggelassen hier habe ich jetzt die Passage, die sagt, wo Jesus sich am Kreuz anhören muss, dass er sich doch selbst retten soll. Das ist vielleicht der schärfste Ausdruck dessen, dass die Menschen vor dem Kreuz nicht verstanden haben, was dort passiert. Sie hielten ihn für bestraft. Sie hielten ihn in einer Situation, die ihn erniedrigt, die ihn machtlos macht. Und es war genau der Moment, wo er eigentlich in seiner geschlagenen und niedergebeugten Haltung in der größten Machtstellung, in der größten Abhängigkeit von seinem Vater war, ohne den er hätte nichts aushalten können, aber mit dem er alles bewirken konnte. Das kommt dann auch in den anderen Versen nachher nochmal. In Vers 5 hören wir, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nehmen wir vielleicht die Zusammenfassung aus dem Römerbrief für dieses Ereignis. Römer 3, Vers 25 heißt es, vielleicht auch ein ganz bekannter Vers, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Gleicher Kontext, gleicher Inhalt, ja, noch aus ein bisschen anderer Perspektive. Gott hat ihn hingestellt als Sühneort und hier ist nochmal eine Betonung auf dem Blut, dass die Bezahlung, das Blutvergießen, das Sterben Jesu, dass die Bezahlung darstellt für das, was wir eigentlich verdient haben, für unseren Tod, der geschehen musste, um tatsächlich eine Bezahlung zu erwirken. Es war fast unglaublich, wenn man Vers für Vers gut durchgeht, wie viel in diesen Versen drinsteckt. Aber wir wollen das weiter. Noch jetzt Verse 6 und Verse 8 zusammengefasst als eine Einheit überschrieben mit der Überschrift, der wird unser Stellvertreter sein. Jesaja 53, 6 ist auch relativ bekannt, sehr oft auswendig gelernt. Ein Vers, den man so aus dem Kontext auch immer wieder hört, der sehr gern zitiert wird aus dem Alten Testament heraus, um zu zeigen, dass eben alle Menschen Sünde haben, dass alle Menschen ihre eigenen Wege verfolgen. Aber lasst mich die Verse zuerst lesen. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und Vers 8 noch dazu, aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen, denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Dieses Prinzip, einer wird sterben für viele, das ist hier angekündigt. Ich habe jetzt hier nochmal etwas, um etwas Abwechslung reinzubringen, einen Vers aus 2. Korinther 5, Parallelstelle zitiert, 2. Korinther 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Einer stirbt für viele. Einer nimmt die Schuld für viele auf sich. Einer kriegt die ganzen Irrwege, die ganzen Verfehlungen, die es gibt, aufgeladen. Wer kann das aushalten, außer einer, der wirklich sündlos ist? Ich würde zusammenbrechen, wenn ich die Sünden meiner Frau ausbaden müsste. Manchmal passiert einem das ja im täglichen Leben, gerade wenn man verheiratet ist, dass man für die Fehler des Ehepartners mitbezahlen muss. Das gehört dazu. Wir nehmen es hin, das ist eben so, es passieren Fehler und wir müssen die Fehler eben ausbaden. Und je größer die Familie ist, manchmal muss man für die Kinder Fehler ausbaden und ausbügeln. Und manchmal müssen die Kinder Fehler untereinander ausbügeln. Der eine macht Fehler und der andere leidet mit. Manchmal sind die Eltern da auch beteiligt, wenn sie nicht wissen, was dem einen oder dem anderen gehörte, wer was angestellt hat, dann leiden manchmal Kinder gemeinsam. Die kennen das relativ gut, dass man auch mal für was leiden muss, was man eben nicht begangen hat. Aber nehmen wir einmal diese gesamte Sündenflut, wenn wir die alle in den Raum zusammenpacken würden, was wir in unserem Leben gesündigt haben gegen Gott, und wenn ich mir vorstelle, ich würde das aufgeladen bekommen, ja, ich wäre sofort K.O. Das würde ich keine Sekunde überleben. Geschweige denn hätte ich irgendeine Chance, das auszubaden. Die Größe, diese Unendlichkeit dessen, was Jesus dort getan hat, die ist für uns nicht zu erfassen. Wir können uns langsam annähern, wir können das bestaunen, aber nicht wirklich endgültig abschließen. Nehmen wir nochmal den Vers 7, der in der Mitte dieser Passage steht, heraus. Mit der Überschrift, der wird freiwillig unsere Schuld und unsere Strafe auf sich nehmen. Dort heißt es in Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Kennen wir dieses Szenario? Matthäus 26, 63, dieser Vers fängt an mit Jesus aber schwieg. Punkt. Gut übersetzt. Passt sehr gut auf das, was uns in Jesaja angekündigt wurde. Und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist. Jesus aber schwieg. Und vielleicht auf dieses Lamm, auf dieses Bild des Lammes nochmal ein Vers in Johannes 1, als Johannes der Täufer von Jesus redet, da sagt er, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auch ein sehr, sehr bekannter Vers. Hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnehmen wird. Und ich habe das so mit einem der Ich-Bin-Worte von Jesus nochmal überschrieben, in der er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So hart das ist, aber das ist das Maß, in dem Jesus gewirkt hat. Er ist der Hirte, der sein Leben gab für die Schafe, gibt, der bereit dazu war, alle Zeit sein Leben für die Schafe zu geben. Und manchmal diskutieren wir darüber, ob Jesus das eine oder andere absichtlich gemacht hat. Also ich habe auch Diskussionen mitgekriegt, ob Jesus im Garten Gethsemane nun Angst hatte oder nicht. Viel diskutiert, ja. Immer wieder kommt es mal hoch. Ja. Gehen wir doch einfach mal davon aus, wenn wir sehen, dass in Jesaja 52, 53 an so vielen Stellen Gott Voraussicht dessen hat, was da kommen wird. Dass kein Detail, dass kein Krümelchen in dem, was Jesus tat und dort irgendetwas außerhalb dessen lag, was er nicht gesehen hat, was nicht in seinem allmächtigen Wissen und Vorausschau schon vorhanden war. Da war kein Zufallsereignis, das ihn entsetzt hat und geschockt hat. Wenn wir den Detailgrad sehen, mit dem die Dinge vorausgesagt sind, dann sind manche Diskussionen so obsolet, weil wir wissen, mit welcher Feinheit, mit welchem Detailgrad Gott die Dinge voraussagt und dann auch regelt in der Zukunft. Da ist kein Platz dafür, dass wir sagen können, ups, da ist ja irgendwas passiert, was wir jetzt irgendwie beurteilen müssen. Manchmal begeben wir uns auf Abenteuerpfade und denken, dass wir jetzt irgendwo eine Wertung in das reinbringen müssen, das auf vielleicht schon außerhalb der Bibel gerichteten Ereignissen dann aufsetzt. Also die Antwort hier, dessen, was im Garten Gethsemane passiert ist, also für mich ist es ganz naheliegend, dass Jesus vor sich sah, wie er die Sünden der Welt tragen wird, dass er in diesem Kelch dieses Symbol sah und nicht die Angst ihn bewegt hat und er hier emotional in einer Rüttelstellung oder wie auch immer war. Also da gibt es sicher viel, wo man abgleiten kann an der Stelle. Ich glaube einfach, dass Gott seine Offenbarung, die er gegeben hat und seine Ankündigung so umsetzt, dass in dem Detail keine Überraschungen passieren. Und gerade bei den Details, finde ich, ist Vers 9 für mich eines der wunderlichsten Details. Warum, frage ich mich oft, warum kündigt Gott an in Jesaja, in welchem Grab Jesus liegen wird? Das ist doch nun wirklich ein Detail. Das ist doch nun wirklich ein Detail, das gar keine Heilsdimension auftut. Das ist einfach nur ein technisches Detail. Lesen wir Vers 9. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Josef von Arimathea war derjenige, der Jesu Leib entgegennehmen durfte und dann in sein Grab trug. In Johannes 19 finden wir das ab Vers 38. Wir brauchen das nicht zu lesen, aber wir sehen, dass selbst diese Ankündigung genau erfüllt wurde, dass wir genau nachvollziehen können, was dort passiert ist, und überraschenderweise kriegen wir etwas gesagt. Also an der Stelle finde ich, vielleicht wenn wir selbst eine Liste dessen machen würden, was man so offenbaren muss und was sich dann wiederfindet im Neuen Testament. Also ich hätte das garantiert vergessen. Das scheint doch erstmal unwichtig zu sein, welches Grab das nun ist. Ob es ein eigenes Grab war, irgendein Grab war, das eines Reichen, eines Armen, eines wem auch immer. Im Vers 10 haben wir nochmal einen Verweis darauf, in den Versen 10 und 11, dass hier einer für die Sünde von vielen sterben wird. Dazu könnte man wieder viele Parallelen aus dem Neuen Testament finden. Wir überspringen einfach diese zwei Verse und gehen dann nochmal auf den letzten Vers in Jesaja 53. Dort heißt es, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Interessanterweise ist ja Jesus nicht alleine gekreuzigt worden, sondern zu beiden Seiten, links und rechts neben ihm, zum Beispiel Markus 15 nachzulesen, war er von Verbrechern umgeben. Und wenn wir so wollen, dann hat er selbst in seinem Jüngerkreis permanent einen Verbrecher bei sich gehabt. Einer der Jünger war ein Verbrecher, der sogar in der Kasse betrog, der ihn permanent begleitet hatte. Er wusste es, wurde unter die Verbrecher getan. Und wenn wir Judas, den Iskariot, nehmen, dann ist es sogar ein permanenter Begleiter gewesen. Es war sicher nicht die Vollzahl dessen, was man finden kann, was sich an Jesaja 53 im Neuen Testament widerspiegelt. Ich habe, als ich vor vielen Jahren zum Glauben kam, mir eine ganz wichtige Frage gestellt. Das war für mich die alles überragende Frage, in dem ich die katholische Kirche damals hinterfragt habe. Also ich bin ja als Kind in der katholischen Kirche aufgewachsen und wollte, als ich geheiratet habe, einfach aus der Kirche austreten. Das war der Grund. Und dann hat sich für mich die Frage aufgedrängt, wenn die Kirche vielleicht doch recht hat, wenn die katholische Kirche recht hat mit dem, was sie tut und was sie ist, dann ist Austreten nicht gut, weil man verliert irgendwas, was ja, wenn es richtig ist, dann auch wertvoll ist oder sein könnte. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sogar ins Kalkül gezogen und gesagt, naja, ein bisschen in die Kirche gehen, mehr verlangt ja die katholische Kirche nicht, kriegen wir auch hin. Aber das wäre ein Fehler, vielleicht auszutreten. Und dann hat mich eine Frage bewegt, tatsächlich über 2 Jahre lang. Eine Frage hat mich bewegt und diese Frage war, hat nun die katholische Kirche recht oder hat die Bibel recht? Sehr schnell habe ich gemerkt, dass viel, was dort in der Kirche passiert ist, das kannte ich nun, sich nicht mit dem verträgt, was ich in der Bibel finde. Ja, es gibt für mich keine Stellen, die halbwegs glaubwürdig nachvollziehbar belegen, dass man Maria anbeten soll. Das ist derart offensichtlich. Also manchmal wird darum diskutiert. Also ich kann nur sagen aus Erfahrung, das war mir sehr, sehr schnell klar. Aber eins war mir nicht klar. Warum sollte denn die Bibel recht haben? Dass die katholische Kirche irgendwas macht, was gegen die Bibel verstößt, ja, okay. Dass die Bibel was sagt, was man in der katholischen Kirche nicht findet, ja, auch akzeptiert. Aber warum sollte diese Bibel recht haben? Diese Frage hat mich immer wieder bewegt und keiner, wirklich keiner konnte mir eine Antwort geben auf diese Fragen. Ich hatte auch nicht viele Leute, die ich fragen konnte. Ja. Und in der katholischen Kirche kann man eigentlich viele Pauschalantworten bekommen, aber konkrete Antworten schlecht. Warum sollte die Bibel recht haben? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Und es gab eine Antwort nach 2 Jahren Suche. Und das war eine rational-mathematische Antwort, die aber gefüttert wurde über viele Jahre mit vielen Informationen. Wenn in der Vergangenheit so viele Dinge vorausgesagt wurden, die so exakt eingetreten sind, dann kann ich es mir nicht mehr erlauben, die Bibel anzuzweifeln. Das war die erste Konsequenz. Ich habe einfach die Anzahl der Prophetien, der Ankündigungen, der Verheißungen genommen und dann mal geschaut in einer Gegenüberstellung, wie viele von denen sind denn wirklich erfüllt worden. Wenn jetzt hier einer aufstehen würde oder über Jahre wir irgendein Buch hätten, irgendein Dokument, das so viele Belege haben kann, die dann wirklich eingetreten sind, vielleicht für die Vergangenheit, vielleicht noch mit welchen für die Zukunft. Wenn wir irgendetwas Vergleichbares finden, dann gibt es vielleicht irgendwo auch Konkurrenz zu dem, was die Bibel für sich selbst beansprucht. Ich habe nichts gefunden. Und dazu hat wirklich gehört, sich auch mit den Weissagungen des Nostradamus zu beschäftigen und mit was auch immer. Da waren viele Fragen, wo man sagt, ja, gibt es nicht doch irgendwas? Auch vielleicht irgendwo anders. Vielleicht gibt es Bücher, die zuverlässig sind. Vielleicht ist die Bibel ja gar nicht zuverlässig. Vielleicht war das mit Jesus inszeniert. Vielleicht war das eine große Show. Vielleicht war er sehr schlau, der alles wusste, was in dem Alten Testament steht. Und der einfach versucht hat. Und dann kommen noch so Verse vor, wo man sagt, dies ist so und so geschehen, damit erfüllt wurde, was vorher gesagt wurde. Ich habe gesagt, ja, das belegt doch eigentlich, dass die das hier inszeniert haben, aber im Kontext natürlich völlig falsch interpretiert. Nein, es belegt nicht, dass es inszeniert wurde, sondern es belegt, dass es von vornherein so geplant war. Und das überwältigende Zeugnis, dass mehr als 3000 der Prophetien des Alten Testaments erfüllt sind mittlerweile, kleinere, größere Details, ganz große übergeordnete Sachen, abstrakte Sachen, konkrete Sachen, in die Zeit gebundene Sachen, manche Sachen, wo man auch sicher sagt, ja, das waren die Andeutungen, die Erfüllung macht es ja viel deutlicher. Ja. Manchmal erwartet man sehr viel von der Ankündigung und die Erfüllung ist dann viel größer, dann denkt man, ach, wie klein war die Ankündigung, da wird ein Reich stürzen, irgendein Nebensatz und dann stürzt das Reich in Primbamborium und wir denken, ach, so ein kleiner Satz soll die Ankündigung gewesen sein. Nein, ich war überwältigt. Ich war überwältigt nach viel, viel Arbeit, dass in der Bibel so viele Dinge vorausgesagt sind und dass sie auch eingetreten sind. Und es gibt meiner Meinung nach nichts Vergleichbares. Und Jesaja 53 ist für mich derart komprimiert, derart auf Jesus ausgerichtet, dass man so viel Erfüllung drin sehen könnte. Ich würde fast sagen, vergleichbar mit anderen Werken der Weltliteratur, die irgendwo irgendwelche Ankündigungen haben, hätte Jesaja 53, ich sage es mal sportlich, schon Siegchancen, alles zu schlagen, was denn da jemals geoffenbart wurde. Da steckt meiner Meinung nach ein ganzes Evangelium drin. Da steckt meiner Meinung nach so viel drin, dass man so viel Erfüllung in Details und in großen übergeordneten theologischen Wahrheiten findet, dass man an der Stelle zum Glauben kommen kann. Ja, ich glaube, dass man, wenn man sich allein nur einmal ernsthaft mit Jesaja 53 beschäftigt, dass man verstehen kann, dass man sündigt, dass man verstehen kann, dass man einen Retter braucht, dass man verstehen kann, dass einer reicht für viele, dass man verstehen kann, dass einer auch tatsächlich bezahlt hat für viele und dass auch tatsächlich Erlösung geschaffen wurde. Und dieser Satz wirkt klein, aber zu sagen, Jesaja 53 hat wirklich ein komplettes Evangelium drin, ich glaube, das ist ein unheimlich ermutigender und sehr schöner Satz, der sagt, ja, alles, was wir im Evangelium verkündigen können, können wir mit den Worten von Jesaja 53 verkündigen. Und wenn wir einmal Advent von dieser Seite betrachten, dann ist Advent nichts anderes, als zu sagen, wir erwarten etwas, was da kommen wird. Wir erwarten den Heiland. Nun, er ist auf die Erde gekommen, wir haben ihn gesehen, aber wir begeben uns immer wieder in diese Situation, dass wir sagen, ja, wir erwarten es auch innerlich. Wir stellen uns darauf ein, dass Gott den gesandt hat, den er angekündigt hat. Und das macht Jesaja 53 auch zu einem schönen Adventstext, der uns sagt, ja, dort können wir die Erwartung eines Volkes, den Atem, in dem dieses Volk leben konnte, über viele, viele Jahre spüren. Wir haben es viel, viel einfacher, weil wir von hinten all diese Details betrachten können. Von vorne, also hätten wir nur diese Sätze selbst, ist es viel, viel schwieriger, dann Jesus auch wirklich zu erkennen. Und keiner hat es je getan, ohne dass ihm von Gott geoffenbart wurde. Auch das ist unheimlich wichtig. Es gibt kein technisches Hilfsmittel, in dem man die Prophetien so aufbrechen kann, wo man sagen kann, ja, wenn man genau das und das und das tut, dann kommt man am Ende auf das Ergebnis und sagt, ja, das ist überwältigend. Das führt nicht zum Glauben, das führt zu dem technischen Anerkennen. Wenn ich mal zurück auf mein Zeugnis gehe, ist so eine Zwischenstufe irgendwann bei mir auch passiert. Ich habe gesagt, ja, das stimmt, die Bibel hat recht, aber hat nichts mit mir zu tun. Völlig unpersönlich, technisches Hilfsmittel für irgendjemand, der sich gerne selbst damit ruhigstellen will. Hatte nichts mit mir zu tun gehabt und es hat nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich zu der Erkenntnis kam, es hat doch viel mit mir zu tun und es hat überhaupt keinen Sinn, davon wegzulaufen. Hier wird ein Sünder gejagt. Ja, ich musste mich durch den Römerbrief quälen, um irgendwann mal mittendrin aufzugeben und zu sagen, das hat überhaupt keinen Sinn. Du suchst in diesem ganzen Buch ständig nach irgendwelchen Ausreden, wie du dich selbst rechtfertigen kannst. Eine lange Reise, lang nach der Erkenntnis, ich verstehe, dass die Bibel Gottes Wort ist. Manchmal geht es vielleicht unseren Kindern auch so, dass sie ihr Leben lang in der Gemeinde hören, über die Dinge von Jesus, über alles, wie es zusammengehört. Und dann sind sie vielleicht in der Phase, in der sie noch anfangen wegzulaufen und sagen, was hat es mit mir zu tun? Glaube ich ja alles. Schön, nette Gemeinde, toll gemacht, gute Unterrichte, tolle Geschichten. Aber bis alles persönlich wird, bis dahin hat all das, was hier gesagt wird, keine Wirksamkeit. Es ist leer, es ist eine leere Hülle. Erst dann wird es ernst, wenn man versteht, dass die Sünder, für die Jesus gestorben ist, dass diese Sünder tatsächlich von ihm Menschen waren, die er sah, die da waren, für die er wirklich ans Kreuz gegangen ist, für die er wirklich gelitten hat. Und jeder einzelne von uns kann einer dieser Menschen sein, für den er wirklich gelitten hat. Dann, wenn er versteht und wenn er glaubt, dass Jesus für ihn selbst gestorben ist. Der Weg dahin kann über Überzeugung gehen, dass im Neuen Testament das erfüllt ist, dass Jesus der ist, der angekündigt wurde. Aber das ist kein technischer Glaube, den man annehmen soll, sondern was danach kommt, ist lebendiger Glaube. Das ist Verstehen, ja, ich bin der, für den Jesus bezahlen musste. Ich bin der, für den diese Details geoffenbart wurden. Ich bin der, für den Jesus diese Schmach, die Schande, die Entstellung, die Pein auf sich genommen hat. Ja, er hat die Menschen, für die er gestorben ist, gesehen. Er hat es für viele getan und er war der Einzige, der es tun konnte. Und wenn wir nochmal aus Jesaja 52 einen Vers nehmen, den wir jetzt hier noch nicht betrachtet haben, dann heißt es, dass Jesus für, dass dieses Heil auf viele Nationen ausgeteilt wird. Oder wie es hier heißt, dass es besprengt wird, dass viele Nationen besprengt werden. Also dass das, was Jesus getan hat, kein exklusives Opfer war für die Menschen des Volkes Israel. Es wird sehr gern Joel zitiert für den Beleg dafür, dass das Heil auf die Nationen, dass der Heilige Geist auf die Nationen ausgegossen werden soll. Hier haben wir auch die Andeutung darauf, dass die anderen Nationen besprengt werden. Ich möchte zum Ende dieser Predigt drei Verse hintereinander vorlesen. Auch wenn ich eigentlich ein Gegner davon bin, dass man Verse einfach so wild zusammenwürfelt. Aber alle drei haben so schön den gleichen Kontext. Deswegen traue ich mich mal an dieser Stelle. Matthäus 16, Lukas 21 und Offenbarung 1. Alle drei Kapitel sagen uns eines. Und ich fange an, den ersten Vers zu lesen, Matthäus 16, 27. Dort heißt es, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Lukas 21, Vers 27. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und Offenbarung 1, 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Das sind die Verheißungen, die wir heute haben über das Wiederkommen Jesu. Ich wünsche uns, dass wir in der gleichen Macht und Kraft an diesen Verheißungen festhalten können, wie wir heute gesehen haben, dass Jesaja 53 erfüllt wurde. In genau der gleichen Macht und Herrlichkeit werden die Verheißungen erfüllt werden, dass Jesus wiederkommen wird für das endgültige Gericht, in dem vergelten wird nach dem, was wir getan haben in unserem Leben, wo unser Leben nicht umsonst ist, nicht untergehen wird. Aber was wir erwarten, ist tatsächlich, ihn in Herrlichkeit und in Macht wiederkommen zu sehen. Vor uns liegt auch ein Stück Erwartung, Advent, Hoffnung, Hoffnung auf das, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn wir einen praktischen Nutzen aus dieser Passage heute noch nehmen wollen, dann können wir sicher sagen, dass wir, wenn wir rauskriegen wollen, wie wir denn an diesen Verheißungen am besten festhalten können, genau das machen können, was wir heute getan haben. Wenn wir schauen, wie Ankündigungen im Alten Testament erfüllt wurden, im Neuen Bund oder teilweise auch innerhalb des Alten Testaments, also für die Grenze nicht unnötig aufrichten, die es nicht gibt, sondern innerhalb des Alten Testamentes diese Erfüllung sehen, dann verstehen wir, mit welcher Detailtreue, mit welcher Liebe Gott Verheißungen erfüllt und dann können wir auch das erwarten, dass er für unser Leben die Dinge so erfüllen wird, dass wir frohen Mutes und dass wir voller Ehrfurcht vor Gott daran festhalten können und dass wir unser Leben prägen lassen können davon, dass wir wissen, dass Gott, so wie er bisher geplant hat, in aller Detailtreue, er das auch in Zukunft tun wird. Und zwar weiter in seinem Plan, weiter nach seinem Rat und so, dass wir wirklich kein Detail vermissen werden. Kein Komma, keine Nebenaussage, keine Kleinigkeit, nichts wird fehlen. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir aus den Verheißungen auch enorme Kraft schöpfen können. Amen.